Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Heute sprechen wir über einen der drei Hauptnährstoffe in Lebensmitteln, das Fett. Dickmacher, Geschmacksträger oder vielleicht sogar tödlich? Was stimmt wirklich? Fett macht Fett, Butter ist ungesund, Olivenöl die Rettung. Und irgendwo dazwischen soll Kokosöl das Wundermittel sein. Kaum ein Nährstoff polarisiert so wie Fett. Während es für viele vor allem als Risikofaktor für Übergewicht und Herzkrankheiten gilt, ist seine Rolle tatsächlich viel differenzierter. Deshalb sprechen wir heute mit Lebensmittelchemiker Professor Thomas Hienle von der TU Dresden über Fett aus wissenschaftlicher Sicht und werden dabei auch den ein oder anderen Mythos entzaubern. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, wie gehabt, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
Thomas, wie immer zu Beginn, lass uns doch mit den Grundlagen starten. Was ist Fett denn eigentlich?
Also aus streng chemischer Sicht gehören die Fette und die Öle zu den sogenannten Lipiden. Das ist der Überbegriff für alle die Verbindungen in einem Lebensmittel, die nicht in Wasser löslich sind, sondern in sogenannten organischen Lösungsmitteln. Dazu gehören dann neben den Fetten und Ölen auch zum Beispiel das Cholesterin oder die Phytosterine, die Carotinoide, die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K, das Lecithin im Eigelb, das Bienenwachs und so. Alles also Lipide, also eine ziemlich heterogene Stoffklasse, die letztlich alle, man sagt, fettlöslich sind, fettlösliche Verbindungen. Im engeren Sinne sind dann Fette und Öle, und über die wollen wir heute reden, sogenannte Triacylglyceride. Das heißt, sie bestehen aus einem Molekül Glycerin und drei Molekülen Fettsäuren, und chemisch sind es dann sogenannte Ester, genauer Fettsäureester. Und am wichtigsten sind jetzt für den Aufbau und für die Funktion der Fette und der Öle die Fettsäuren. Die sind, wenn man es anschaulich sich vorstellen möchte, eine Kette von Kohlenstoffatomen. Vier mindestens, das wäre die Buttersäure, die kürzeste echte Fettsäure, und es geht dann bis zu 20 oder sogar 30 Kohlenstoffatomen. Und dadurch bestimmen dann diese Fettsäuren oder besser diese Kohlenstoffkette die physikalischen Eigenschaften der Triacylglyceride und dann auch deren biologische Funktion.
Warte mal, es gibt einen Unterschied zwischen Fett und Öl. Ich dachte immer, Öl ist Fett.
Beides sind aus chemischer Sicht im engeren Sinne Triacylglyceride, aber halt aus unterschiedlichen Fettsäuren zusammengesetzt. Und der Unterschied zwischen Fetten und Ölen liegt eigentlich nur in der Schmelztemperatur. Man sagt, Öle sind bei Raumtemperatur flüssig, Fette sind bei Raumtemperatur fest. Olivenöl, Sonnenblumenöl sind flüssig, Butter oder Schmalz oder auch Kokosfett, die sind als Fette eben bei Raumtemperatur fest. Wenn man dann die Butter in der Pfanne schmilzt, dann wird sie auch flüssig, also wird sie letztlich dann zum Butteröl. Also entscheidend ist dann nur der Schmelzpunkt.
Nun ist Fett ja neben Kohlenhydraten und Proteinen einer der drei Hauptnährstoffe in Lebensmitteln. Wozu braucht unser Körper denn Fett?
Also Fette dienen zunächst ebenso wie die Kohlenhydrate primär als Energielieferant. Aber tatsächlich haben jetzt Fette noch eine ganze Reihe weiterer ganz wichtiger Funktionen. Fett in Lebensmitteln ist zum Beispiel wichtig für die Wahrnehmung von Aromastoffen, für den Transport und die Resorption der fettlöslichen Vitamine. Fettsäuren bzw. daraus gebildete Glyceride sind dann wichtig für den Aufbau von Zellmembranen. Manche Fettsäuren wieder werden im Körper zu speziellen Verbindungen umgesetzt, spielen dann eine große Rolle fürs Immunsystem. Ja, und auch das Körperfett, das dann bei ausreichender Ernährung aufgebaut wird im Körper, das ist wichtig als Energiespeicher, als das Bauchfett schützt unsere Organe, isoliert gegen Kälte. Also man sieht, Fett ist sowohl im Lebensmittel als auch im Körper super wichtig.
Was würde denn eigentlich passieren, wenn wir uns jetzt völlig fettfrei ernähren?
Also eine komplett fettfreie Ernährung, so ganz, ganz ohne Fett, ist in der Praxis eigentlich gar nicht möglich, denn selbst wenn man sich jetzt ganz bewusst Lebensmittel aussucht, bleibt dann immer ein gewisser Restgehalt an Fett übrig. Also selbst Obst oder Gemüse oder Getreide, alle diese Lebensmittel haben auch ganz geringe Mengen an Fett und anderen Lipiden. Ein kompletter Verzicht auf Fette hätte auch tatsächlich ganz gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit. Problematisch wäre da vor allem die unzureichende Zufuhr von fettlöslichen Vitaminen und von essentiellen Fettsäuren, also von den Verbindungen, die der Körper nicht selber herstellen kann. Da wird sich dann sofort ein Vitaminmangel, zum Beispiel Vitamin-A-Mangel, auf die Sehvermögen auswirken. Ein Vitamin-K-Mangel würde Probleme bei der Blutgerinnung machen. Die Synthese von Hormonen wäre gestört. Und ganz wichtig sind halt die essentiellen Fettsäuren, die eben wichtig sind fürs Immunsystem, für das Nervensystem, für die Produktion von weiteren Hormonen. Wenn die alle nicht zugeführt werden würden, dann käme es zum Beispiel zu erhöhter Entzündungsneigung, zu einer Infektanfälligkeit, zu Wachstumsproblemen, vor allem bei Kindern. Also man sieht ganz deutlich, eine fettfreie Ernährung ist einmal praktisch unmöglich und wäre auch völlig aus physiologischer Sicht völlig irrelevant.
Jetzt gibt es ja Lebensmittel wie zum Beispiel Olivenöl, Butter, Speck. Da weiß man, da ist viel Fett drin. Jetzt bei verarbeiteten Lebensmitteln ist das nicht ganz so einfach, Beispiel Wurst oder Fertigprodukte. Wie bestimmt man denn den Fettgehalt von Lebensmitteln?
Ja, in der Lebensmittelchemie gibt es ja viele so klassische Methoden, die zum Teil bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Und so ist es auch bei der Fettbestimmung. Klassische Methode zur Bestimmung des Fettgehaltes ist die sogenannte Soxhlet-Extraktion. Die ist benannt nach einem Herrn Franz von Soxhlet und die stammt tatsächlich schon aus dem Jahr 1879, ist aber immer noch die Referenzmethode. Und zwar wird dabei das Fett und alle anderen fettlöslichen Bestandteile mit einem Lösungsmittel, da kann man zum Beispiel Ether nehmen oder Petroleumbenzin oder sowas, und mit diesem Lösungsmittel wird dann das Fett und die anderen Lipide aus dem Lebensmittel rausgelöst. Der Extrakt wird dann eingetrocknet und dann wiegt man quasi das, was übrig bleibt, also das herausgelöste Fett. Da gibt es dann verschiedene Abwandlungen davon. In der Probenvorbereitung variieren die Verfahren etwas, aber wie gesagt, das ist nach wie vor die Standardmethode. Die ist auch recht genau und gilt damit auch nach wie vor eben als Referenz. Man kann dann auch das extrahierte Fett weiterverwenden, also zum Beispiel zur Untersuchung der Fettsäurezusammensetzung oder zur Bestimmung von anderen Bestandteilen im Fett. Für bestimmte Lebensmittel kann man auch moderne instrumentell analytische Verfahren nehmen. Da gibt es dann spektroskopische Schnellverfahren und sowas. Ja, und der Fettgehalt, wie du schon gesagt hast, Per, der ist bei bestimmten Lebensmitteln, also Olivenöl, Sonnenblumenöl, Schmalz oder sowas, natürlich 100% nahezu. Viel Fett ist auch in Nüssen, so rund 50-70%. Avocados enthalten auch bis zu 25% Fett. Käse hat 20-30%, fettes Fleisch bis zu 30%, Speck kann bis zu 90% haben. Und woran man oft nicht denkt, du hast das ja ganz kurz auch angesprochen, ist der Fettgehalt von verarbeiteten Lebensmitteln. Die enthalten oft tatsächlich recht viel Fett, wie zum Beispiel im Wurstwaren, aber auch vegane Fleisch- und Wurstalternativen oder auch Pizzas zum Beispiel oder so, die können dann auch bis zu 30-40% Fett haben.
Ja, in der Nährwertkennzeichnung wird dann ja noch zwischen den gesättigten Fettsäuren und den ungesättigten Fettsäuren unterschieden. Was ist da dann der Unterschied aus chemischer Sicht?
Also vielleicht ein bisschen Chemie zur Unterscheidung. Ein Kohlenstoffatom kann grundsätzlich 4 Bindungen eingehen. Und wir haben ja vorhin gesagt, dass Fettsäuren aus einer Kette von Kohlenstoffatomen bestehen. Und diese Kohlenstoffatome sind jetzt bei gesättigten Fettsäuren durch eine Einfachbindung miteinander verknüpft. Also wenn man so will, hat jetzt jedes C-Atom, außer die ganz am Anfang und am Ende, je 2 weitere Kohlenstoffatome als Partner und auch noch 2 Wasserstoffatome. So, und bei ungesättigten Fettsäuren, da sind jetzt mindestens 2 C-Atome über eine sogenannte Doppelbindung miteinander verknüpft. Man spricht dann von einfach ungesättigten Fettsäuren, wenn eine Doppelbindung drin ist. Da können aber auch 2, 3 oder 4 oder so oder noch mehr drin sein. Das sind dann die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und jetzt wichtig ist aus physikalischer Sicht, dass so eine Doppelbindung in der Kohlenstoffkette quasi die Funktionalität ändert. Das heißt, die macht einen Knick in die Molekülkette. Dadurch können diese Fettsäuren nicht mehr so gut miteinander wechselwirken. Das verändert dann den Schmelzpunkt. Pflanzenöle, die ja flüssig sind, die haben also relativ gesehen mehr ungesättigte Fettsäuren. Tierische Fette, wie zum Beispiel Butter, hat mehr gesättigte Fettsäuren.
Gesättigte und ungesättigte Fettsäuren. Ich kann mir nie merken, was, aber eins davon gilt als gesund und das andere als voll ungesund. Was hat es denn damit auf sich?
Also um es vielleicht klar zu sagen, gesättigte Fettsäuren sind nicht per se ungesund und ebenso sind ungesättigte Fettsäuren nicht automatisch gesundheitsfördernd. Gerade beim Thema Fett, da wird ja, der Per hat es ja einleitend erwähnt, sehr viel so schwarz-weiß gemalt und da hat sich halt dann auch zur Thematik gesättigte und ungesättigte Fettsäuren so eine pauschale Meinung etabliert, die noch durch entsprechende semi-wissenschaftliche Informationsquellen, auch viele Ernährungspodcasts von Medizinern untermauert. Schauen wir uns mal an, was die DGE sagt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Das ist ja quasi die oberste Instanz, wenn es um solche Ernährungsempfehlungen geht. Die empfiehlt nun tatsächlich, den Anteil gesättigter Fettsäuren an der täglichen Energiezufuhr möglichst gering zu halten und stattdessen bevorzugt, ungesättigte Fettsäuren zu konsumieren. Die DGE bezieht sich da auf Studien, in denen gezeigt wurde, dass ein hoher Konsum an gesättigten Fettsäuren mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht. Und zwar deshalb, weil gesättigte Fettsäuren oft dann auch mit einem insgesamt erhöhten, mit einer erhöhten Fettzufuhr, mit einer erhöhten Zufuhr von Cholesterin einhergeht, damit insbesondere das LDL-Cholesterin erhöhen kann und das gilt ja als so der Risikofaktor für bestimmte Herzerkrankungen. Die DGE macht dann auch ganz konkrete Empfehlungen, wie die Gesamtzufuhr an Fett und der Anteil an Fettsäuren sein soll. Es wird aber generell, sagen wir mal, empfohlen, ungesättigte Fettsäuren aus pflanzlichen Quellen und Fisch zu konsumieren. So, Fakt ist aber jetzt, dass diese Empfehlungen in der Wissenschaft durchaus umstritten sind. Und zwar deshalb, weil die wissenschaftliche Beweislage gar nicht so eindeutig sind. Da gibt es nämlich neuere Studien, die finden keinen klaren Zusammenhang zwischen der Zufuhr von gesättigten Fettsäuren und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diese alten Studien, auf die sich die DGE bezieht, haben auch methodische Schwächen. Da wurde eben die Zufuhr der Fettsäuren nicht richtig oder nicht genau erfasst. Es wurden andere Einflussfaktoren nicht so richtig miterfasst. Kritisiert wird auch, dass die DGE nicht zwischen den verschiedenen Arten und Quellen von gesättigten Fettsäuren unterscheidet, sich zu stark auf einzelne Nährstoffe statt auf gesamte Lebensmittel konzentriert. Also die Thematik ist wesentlich komplizierter als dieses reine Schwarz-Weiß. Gesättigt ist ungesund und ungesättigt ist gesund.
Ja, was heißt das jetzt für die persönliche Ernährung? Also was würdest du denn jetzt empfehlen?
Also ich würde einfach empfehlen, dass man dieses ganze Thema relativ entspannt sieht, wenn es um die persönliche Ernährung geht. Also ich würde mich vor allem nicht verunsichern lassen durch Leute, die einem jetzt zum Beispiel erzählen, dass das Milchfett ungesund ist, weil da halt vor allem gesättigte Fettsäuren drin sind und man jetzt die Butter weglassen soll oder so, obwohl man die vielleicht ganz gerne isst. Und dann, ich möchte fast sagen, zwanghaft nach ungesättigten Fettsäuren, also nach Lebensmitteln mit ungesättigten Fettsäuren sucht. Wenn man einigermaßen gesund ist, sich einigermaßen ausgewogen ernährt und jetzt eben nicht einseitig jeden Tag nur Fleisch und Pommes oder so, da muss man sich, was das Thema gesättigte, ungesättigte Fettsäuren anbelangt, eigentlich keinen Kopf machen.
Bei Speiseölen gibt es ja auch noch Unterscheidungen. Ich habe jetzt mal in den Schrank geschaut, ich habe raffiniert und kaltgepresst gefunden. Und das kaltgepresste soll ja das Bessere sein. Wie sieht es damit aus?
Ja, kaltgepresst heißt ja zunächst, dass das Öl ausschließlich durch mechanische Verfahren, also Auspressen ohne Wärmezufuhr gewonnen wird. Das ist in der Tat sehr schonend. Die Ausbeute ist natürlich geringer, als wenn man es bei hohen Temperaturen macht, und darum sind die entsprechenden Öle auch relativ teuer. Kaltgepresste Öle sind zum Beispiel Olivenöl, Leinöl, Walnussöl, und die haben halt wegen dieser Kaltpressung haben die einen besonderen Geschmack. Da werden dann weitere Nebenbestandteile mit rausgepresst sozusagen, die sich positiv auf den Geschmack auswirken. Raffiniert bedeutet jetzt, dass das Fett oder das Öl durch verschiedene physikalische oder chemische Verfahren, zum Beispiel durch eine Behandlung mit Dampf oder so, gereinigt wird. Das macht man jetzt vor allen Dingen bei Ölen aus industriell angebauten Ölsorten, also zum Beispiel bei Sojaöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl oder so. Da enthalten nämlich jetzt die, wenn man so sagen darf, Rohöle unerwünschte Begleitstoffe, die eben nicht so gut schmecken, die eher bitter sind oder so, die Farbe ist dann vielleicht auch nicht so gut, die Öle sind trüb und so. Und aus dem Grund muss man eben diese Nebenprodukte entfernen, und dadurch werden dann diese raffinierten Öle relativ geschmacksneutral, sind aber dafür vielleicht auch länger haltbar. Sie sind ganz besonders hitzestabil, das eignet sich dann zum Beispiel auch zum Frittieren oder so. Gesundheitlich ist es jetzt eigentlich völlig egal, ob kaltgepresst oder raffiniert. Man liest zwar oft, dass die kaltgepressten Öle mehr sekundäre Pflanzenstoffe haben, mehr Vitamine, dadurch eben gesünder sein soll, aber auch das würde ich ähnlich wie dieses Thema gesättigt, ungesättigt wirklich nicht zu hoch hängen. Entscheidend wäre für mich da wirklich der Geschmack und die Anwendung. Kaltgepresste Öle schmecken halt einfach besser im Salat oder wenn man Pestos macht oder so. Raffinierte Öle, die sind besser in der Fritteuse. Das ist vielleicht so der zentrale Unterschied.
Das passt ja dann auch ganz gut zu einer Gewissheit, die vielleicht gar nicht so gewiss ist, nämlich dass das kaltgepresste Olivenöl ja eigentlich nicht zum Anbraten verwendet werden soll, oder?
Ja, das ist tatsächlich, das liest man tatsächlich ab und zu, das ist aber so nicht richtig. Man kann also Olivenöl durchaus zum Braten verwenden. Man soll nur so ein bisschen auf die Temperatur achten. Allgemein sagt man, dass das Olivenöl nicht über 180 Grad erhitzt werden soll. Natürlich kann es jetzt keiner so richtig quasi steuern oder messen. Also letztlich sollte man halt nicht zu scharf und zu hoch erhitzen. Weil da würden nämlich dann beim Olivenöl unangenehme Aromen entstehen, vielleicht sogar gesundheitsschädliche Stoffe. Man nimmt also das Olivenöl besser jetzt nicht zum scharfen Anbraten und vor allem nicht zum langen Braten oder zum langen Erhitzen, wie zum Beispiel beim Frittieren oder so. Da gibt es dann andere Öle. Es wäre da dann einfach auch schade um den guten Eigengeschmack vom Olivenöl.
Auf Social Media habe ich jetzt schon mehrmals einen Test gesehen, wo man die Reinheit des Öls bestimmen kann. Kennst du den?
Ja, das ist in der Tat. Wir wurden da sogar mal angefragt von einer Fernsehsendung, ob dieser sogenannte Kühlschranktest wirklich funktioniert. Und zwar soll man da das Olivenöl für einige Stunden in den Kühlschrank stellen, bei so vielleicht 4 bis 6 Grad oder so, und da soll das Öl dann trüb werden oder ausflocken. Und die Idee ist jetzt, dass nur das in Anführungszeichen echte, hochwertige Olivenöl nativ extra dann bei Kälte flockig wird und oder vielleicht sogar fest wird. Und wenn das Öl bei diesem Test dann nicht flockt, dann soll es also kein reines Olivenöl sein oder vielleicht sogar gestreckt sein mit anderen Ölen. Tatsächlich ist das aber aus wissenschaftlicher Sicht, Entschuldigung, völliger Quatsch. Denn auch reines Olivenöl kann jetzt je nach Sorte, Herkunft oder so ganz unterschiedlich auf die Kälte gewissermaßen reagieren. Da gibt es hochwertige Olivenöle, die bleiben im Kühlschrank flüssig, andere werden schnell fest. Umgekehrt gibt es auch gestreckte oder minderwertige Olivenöle, die flocken können. Also dieser Kühlschranktest, der ist definitiv nicht geeignet, um die Qualität oder gar die Echtheit von Olivenöl sicher zu bestimmen. Da gibt es ganz andere, wirklich aufwendigere Tests. Laboranalysen muss man da machen. Man kann auch sensorische Tests machen, den Geruch, den Geschmack und so weiter beurteilen. Und das funktioniert dann wesentlich besser als dieser Kühlschranktest.
Noch was zu Social Media. Ich komme irgendwie an diesen Omega-3-Fettsäuren nicht vorbei. Die sind mega gehypt. Was sind das denn für Fettsäuren und was steckt dahinter?
Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, denn das ist in der Tat ein im Zusammenhang mit Fetten in der Ernährung super intensiv diskutiertes Thema und auch aus wissenschaftlicher Sicht relevant, wobei man jetzt eigentlich ja landläufig immer von den Omega-3-Fettsäuren spricht, müsste aber eigentlich immer sowohl von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren gemeinsam sprechen. Vielleicht kann ich kurz erklären, was es damit chemisch auf sich hat. Das sind beides, also Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, sind beides mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und beide, also nicht nur die Omega-3-Fettsäuren, sind für den Körper lebensnotwendig. Die sind sogenannte essentiellen Fettsäuren. Das heißt, der Körper kann sie nicht selber herstellen, muss sie über die Nahrung aufnehmen. Wie gesagt, beide gehören zu den ungesättigten Fettsäuren. Der Unterschied jetzt, wenn man es ganz kurz so wieder chemisch definiert, ist, dass bei den Omega-3 und den Omega-6-Fettsäuren die Position der ersten Doppelbindung, wenn man vom hinteren Ende der Kohlenstoffkette her zählt, bei der Position 3 liegt, also Omega-3-Fettsäuren, oder an der Position 6 bei den Omega-6-Fettsäuren. So, und dieser ganz kleine Unterschied in der Position der Doppelbindungen, der ist jetzt ganz entscheidend dann für die biologische Wirkung dieser Fettsäuren im Körper.
Das ist ja jetzt schon ziemlich chemisch. Also was machen diese essentiellen Fettsäuren denn jetzt im Körper?
Also von ganz besonderer Bedeutung sind diese essentiellen Fettsäuren als Ausgangsstoffe für bestimmte Mediatormoleküle, also Signalstoffe im Körper, und die heißen Eicosanoide. Diese Eicosanoide, die regeln alle möglichen Stoffwechselprozesse im Körper, zum Beispiel Entzündungsreaktionen, die sind beteiligt bei der Blutdruckregulation, sind wichtig für die Blutgerinnung, für das Immunsystem. Wichtig ist jetzt, dass die aus den Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren gebildeten Signalstoffe unterschiedlich wirken. Diese Eicosanoide aus den Omega-3, die sind eher entzündungshemmend, die aus den Omega-6-Fettsäuren eher entzündungsfördernd. Die Omega-3-Eicosanoide hemmen die Blutgerinnung, die Omega-6-Fettsäuren fördern sie. Also ganz wichtig ist jetzt das Verhältnis dieser beiden Fettsäuren in der Ernährung. Es kommt nämlich auf das Gleichgewicht zwischen den aus diesen Fettsäuren gebildeten Eicosanoiden an. Das ist so ähnlich wie im Auto, Bremse und Gaspedal gewissermaßen. Und nur wenn dieses Gleichgewicht, diese Balance ansprechend geregelt ist oder sowas, dann funktioniert der Körper richtig, wenn man so sagen darf. Insofern ist es aus wissenschaftlicher Sicht eben nicht korrekt, wenn man sich einseitig auf die vermeintlich guten Omega-3-Fettsäuren fokussiert.
Und trotzdem ist es ja so, dass es einen regelrechten Hype um diese Omega-3-Fettsäuren gibt. Es gibt ja jede Menge Nahrungsergänzungsmittel, Fischölkapseln zum Beispiel mit Omega-3-Fettsäuren. Es gibt Omega-3-Eier, auch Säuglingsnahrung wird mit Omega-3-Fettsäuren angereichert. Ist das jetzt alles überflüssig und nur Marketingthema? Also warum gibt es das jetzt nicht für Omega-6?
Ja, die Thematik ist wie immer komplexer, denn Fakt ist, und da ist die wissenschaftliche Studienlage relativ eindeutig, dass eine überproportionale Aufnahme von Omega-6-Fettsäuren, also dieses Gleichgewicht gewissermaßen etwas gestört wird, also überproportional viel Omega-6 bei gleichzeitig niedriger Zufuhr von Omega-3, dass das dann mit einem erhöhten Risiko für Entzündungen und vor allen Dingen für chronische Erkrankungen wie der Herz-Kreislauf-Leiden einhergehen kann. Das ist gewissermaßen, wenn man so sagen darf, Lehrbuchwissen, wenn es auch meistens aus Beobachtungsstudien nur abgeleitet wird. Viele Omega-6-Fettsäuren, die heißen jetzt zum Beispiel Linolsäure oder Arachidonsäure, sind jetzt eher in den tierischen Fetten. Omega-3-Fettsäuren, die kommen eher in Pflanzenölen vor, wie zum Beispiel die Linolensäure. Vor allem aber kommen Omega-3-Fettsäuren in Fischölen vor, also in Meeresfischen wie Lachs oder Hering oder so. Diese Fettsäuren haben dann Namen wie Eicosapentaensäure, abgekürzt EPA, oder Docosahexaensäure, DHA. So, und die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt jetzt, dass wir über die Nahrung ein bestimmtes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 aufnehmen sollen. Und zwar soll dieses Verhältnis 5:1 in etwa betragen. Also 5-mal mehr Omega-6 wie Omega-3. Tatsächlich ist in Deutschland, und da gibt es Ernährungserhebungen, die das zeigen sollen, das Verhältnis eher auf Seiten der Omega-6-Fettsäuren liegend. Da geht es dann bis zu 10:1 oder sogar 20:1. Was vor allem daran liegt, dass man bei uns relativ viel tierische Fette aufnimmt, vor allem aber auch, wenn man bei uns relativ wenig Fisch isst. So, das bedeutet jetzt aber nicht wieder, dass man automatisch krank wird, wenn man zu wenig Omega-3-Fettsäuren aufnimmt. Ich würde sogar sagen, wer einigermaßen gesund ist, ähnlich wie man es vorhin bei den gesättigten, ungesättigten Fettsäuren hat, wer keine besonderen Risikofaktoren hat, also zum Beispiel Rauchen oder Übergewicht oder wer sich zu wenig bewegt oder so, der muss sich auch hier jetzt keine großen Gedanken machen. Man kann auch recht einfach die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren erhöhen, also zum Beispiel 2-3 Mal in der Woche Fisch essen. Viel Omega-3-Fettsäuren werden auch im Rapsöl zum Beispiel, in Walnüssen, in Leinsamen. Und so könnte man relativ einfach auch ohne Supplemente die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren erhöhen.
Mir wird jetzt in letzter Zeit immer sehr viel Werbung für so einen Bluttest angezeigt, bei dem man den Omega-3-Status berechnen kann. Was sagst du, sollte ich investieren?
Also ehrlich gesagt halte ich von den allermeisten kommerziellen Tests auf irgendwelche Gesundheitsparameter im Zusammenhang mit der Ernährung überhaupt nichts. Egal, ob die jetzt zum Selbermachen sind, also irgendwelche Schnelltests, die man kaufen kann, oder von irgendwelchen Apotheken oder Privatlaboratorien durchgeführt werden. Und genau das Gleiche denke ich auch von diesen Omega-3-Tests. Die wollen ja einen Omega-3-Status gewissermaßen ermitteln. Da gibt es dann die unterschiedlichsten Anbieter. Die Tests kosten, ja, was weiß ich, 50 bis 100 Euro pro Probe. Und was die dann bestimmen, ist den Anteil an Omega-3-Fettsäuren in der Membran der roten Blutkörperchen. Und das soll dann, so ist die Idee, eine Info über den Status der Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren geben. Wenn man so will, wird da dann so eine Art Risiko ermittelt tatsächlich für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und das soll man dann irgendwie bei der Ernährung berücksichtigen. Tatsächlich ist aber jetzt die Aussagekraft dieser Tests wirklich sehr, sehr umstritten. Es beginnt mit der schlechten Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Labor zu Labor. Das sind ganz unterschiedliche Tests, die sind oft nicht standardisiert. Und vor allen Dingen problematisch ist es eben, wenn es um die Interpretation der Ergebnisse geht. Denn das Problem ist schlicht und einfach, dass der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren im Blut gar keine echte Aussage darüber zulässt, wie sich dann dieser Wert auf die Gesundheit auswirkt. Und vor allen Dingen ist es problematisch, daraus dann rückzuschließen, ob man ausreichend Omega-3-Fettsäuren gegessen hat. Denn tatsächlich kann kein einzelner Bluttest eine Aussage über deine Versorgung oder den Bedarf an Omega-3-Fettsäuren liefern. Ja, und das größte Problem für mich ist, dass dann viele Laboratorien oder viele Firmen, die solche Bluttests anbieten, dann auch gleichzeitig Angebote für Nahrungsergänzungsmittel machen oder auf ihrer Website dann zu den entsprechenden Anbietern verlinken. Das gilt auch für Apotheken, die dir dann auch neben dem Bluttest dann vermutlich gleich entsprechende Omega-3-Supplemente anbieten würden. Man sieht also, dass das Thema durch diese kommerziellen Interessen sehr, sehr schwierig zu bewerten ist. Also ich würde deshalb immer sagen, wenn man aufgrund gesundheitlicher Gründe tatsächlich so einen Test machen will, dann würde ich sowohl den Test als auch vor allem dann das Ergebnis immer mit einem Arzt oder einer Ärztin absprechen, weil dann die Ergebnisse wirklich fachlich interpretiert werden können und dann vielleicht auch Konsequenzen abgeleitet werden können. Also aufgrund von Selbsttests irgendwie Angst vor Mangelerscheinungen zu bekommen und dann die Ernährung umstellen oder gar Ergänzungsmittel schlucken, das ist völlig, völlig unnötig.
Wenn wir gerade über vermeintlich gesunde oder ungesunde Fettsäuren sprechen, da fällt mir natürlich direkt noch eine Gruppe ein, nämlich die Transfettsäuren. Die gelten ja landläufig sogar als richtig gesundheitsschädlich. Ist das so?
Also Transfettsäuren sind eine spezielle Art ungesättigter Fettsäuren. Wir haben ja ganz am Anfang kurz über den Aufbau dieser ungesättigten Fettsäuren gesprochen, und charakteristisch ist da, wie gesagt, die Doppelbindung oder ein oder mehrere Doppelbindungen. Und bei den normalen, in Anführungszeichen, ungesättigten Fettsäuren sind jetzt die Doppelbindungen, sind es an den Doppelbindungen die weiteren Bindungspartner der Kohlenstoffatome auf derselben Seite. Die Fettsäure bekommt dann, wie gesagt, so einen Knick, und diese Anordnung nennt man in der Chemie Cis-Anordnung. Ja, und bei den Transfettsäuren sind die Bindungspartner gegenüberstehend, trans also, was dann eben keinen Knick ins Molekül macht. Ja, und das hat natürlich dann wiederum ganz entscheidende Einflüsse auf die physikalischen und die chemischen Eigenschaften der Fettsäuren. Tatsächlich können solche Transfettsäuren in Lebensmitteln auf zwei Wegen entstehen. Einmal bei der sogenannten Fetthärtung, da bilden sich diese Transfettsäuren quasi als Nebenprodukte. Transfettsäuren können aber auch auf biologischem Wege entstehen, wenn man das so sagen darf, und zwar im Pansen der Wiederkäuer durch Bakterien gebildet. Und entsprechend kommen dann diese natürlichen Transfettsäuren zum Beispiel im Milchfett, in der Butter oder im Rindfleisch vor. Da spricht man dann von den sogenannten ruminanten Fettsäuren. In der Fachsprache Pansen heißt auf Englisch Rumen, und es wären dann die ruminanten Transfettsäuren, die dort gebildet werden.
Kannst du vielleicht noch erklären, was diese Fetthärtung bedeutet?
Ja, das muss man natürlich kurz erklären. Die Fetthärtung ist ein Verfahren, bei dem flüssige, also vor allen Dingen Pflanzenöle mit ungesättigten Fettsäuren, durch die Addition von Wasserstoff in fette, gesättigte Fettsäuren umgewandelt werden. Das wurde 1901 erfunden von einem deutschen Chemiker, der hieß Wilhelm Normann. Das ist eine sogenannte, aus chemischer Sicht, katalytische Hydrierung. Da nimmt man Katalysatoren wie Nickel und sättigt dann die Doppelbindungen gewissermaßen ab, indem er Wasserstoff dranhängt. Das kann man ein bisschen historisch einordnen vielleicht, wenn ich darf. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Bevölkerung in den Städten sehr stark angestiegen. Da resultierte dann ein großer Bedarf an günstigen, haltbaren und gut verfügbaren Nahrungsfetten draußen. Die Butter war sehr teuer und sehr knapp. Vor allem in den Städten war das problematisch. Und da hat man dann eben das Pflanzenöl, Sonnenblumenöl oder Rapsöl, was zwar vorhanden war, aber es war halt mal flüssig. Und das hat man dann natürlich nicht als Streichfett nutzen können durch diese Fetthärtung. Da war es dann möglich, aus den billigen Pflanzenölen feste, streichfähige Öle gewissermaßen, oder streichfähige Fette, muss man natürlich sagen, herzustellen. Die werden heute noch hergestellt, ganz selten aber, und zwar deshalb, weil sie höher erhitzbar sind und weniger oxidationsanfällig. Man konnte die dann gut verwenden, um zum Beispiel die Haltbarkeit und die Lagerfähigkeit von bestimmten Backwaren zu verbessern, bei Keksen, bei Fertiggerichten und so wurden die verwendet. Und vor allen Dingen wurden sie verwendet für die Herstellung von Margarine. Heute werden die nur noch sehr selten eingesetzt, weil es im Gegensatz zu früher eben viele Alternativen gibt, wie zum Beispiel Kokosfett, Palmkernfett oder sowas, die eben keine Transfettsäuren enthalten.
Und jetzt nochmal zur gesundheitlichen Relevanz. Also wie schädlich sind denn nun die Transfettsäuren?
Ja, das Problem der Transfettsäuren war, dass man in Beobachtungsstudien relativ gut erkannt hat, dass auch hier wieder eine erhöhte Aufnahme an Transfettsäuren mit einer Zunahme des LDL-Cholesterins einhergeht, also des schädlichen Cholesterins, und gleichzeitig mit einer Abnahme des in Anführungszeichen guten HDL-Cholesterins, also wieder ein mögliches Erhöhen des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wichtig ist mir in dem Zusammenhang, dass diese potenziell negativen gesundheitlichen Konsequenzen jetzt nur für die Transfettsäuren gelten, die bei der Fetthärtung entstehen und nicht für die, die im Milchfett vorkommen, also die vorhin genannten natürlich gebildeten ruminanten Fettsäuren. Es wird bei der Analytik in der Lebensmittelüberwachung auch unterschieden. Und es ist dann eben wichtig, dass man den Gehalt an Fettsäuren bestimmt. Das wird auch in der Praxis gemacht, in der Lebensmittelüberwachung, um auf die Art und Weise zu kontrollieren, dass der Gehalt an Transfettsäuren in Lebensmitteln eben möglichst niedrig ist. Und diesen natürlichen Gehalt an Transfettsäuren, den rechnet man dann eben raus.
Ich habe vor ein paar Jahren ein Auslandsjahr in den USA gemacht und da kann ich mich daran erinnern, dass auf dem Lebensmittel immer der Gehalt an Transfettsäuren angegeben war. In Deutschland aber nicht. In welchem Lebensmittel kommen die denn jetzt überhaupt vor und warum wird das auf der Verpackung hier nicht angegeben, wenn die doch so unerwünscht sind?
Ja, das ist in der Tat so, dass in den USA, da gibt es eine Kennzeichnungspflicht für den Gehalt an Transfettsäuren. Der muss genannt werden, die sogenannten Nutrition Facts heißen die. Die müssen auf verpackten Lebensmitteln exakt angegeben werden. Die Verpflichtung gibt es seit 2006. Und zusätzlich sind dann teilweise gehärtete Öle, die Transfettsäuren enthalten, die sind in den USA sogar verboten seit 2018. Also in den USA hat man diese Transfette relativ streng geregelt. In der EU gibt es keine Pflicht zur Angabe des Transfettsäuregehalts auf der Verpackung. Man muss aber draufschreiben, wenn gehärtete Fette verwendet wurden. Da steht dann in der Zutatenliste eben beispielsweise zum Teil gehärtete Fette oder Öle oder so. Aber den tatsächlichen Wert, den Gehalt für Transfettsäuren, den muss man nicht draufschreiben. Es gibt aber in der EU seit dem April 2021 einen verbindlichen Grenzwert für industrielle Transfettsäuren, und zwar von maximal 2 Gramm Transfettsäuren pro 100 Gramm Fett in Lebensmitteln. Wobei dann, wie vorhin erwähnt, nur die industriell hergestellten Transfettsäuren erfasst werden. Ferner gibt es vom Bundesinstitut für Risikobewertung, dem BfR, eine Empfehlung, die heißt, die Aufnahme von Transfettsäuren soll bei maximal 1% der täglichen Energieaufnahme liegen. Das ist natürlich jetzt wieder sehr schwer zu beurteilen. Und da gibt es dann entsprechende Ernährungserhebungen, Untersuchungen zum Beispiel vom BfR. Und die haben festgestellt, dass die Aufnahme von Transfettsäuren über Lebensmittel in Deutschland deutlich unter diesem Wert liegt. Da gab es schon vor gut 10 Jahren entsprechende Untersuchungen. Und die Situation hat sich seitdem vermutlich weiter verbessert, weil in Deutschland Transfettsäuren eigentlich kaum mehr verwendet werden. Man verwendet die allenfalls noch in sehr stark erhitzten Lebensmitteln, in frittierten oder stark erhitzten Lebensmitteln wie Chips oder so, manche Knabberartikel, die werden vielleicht nur mit gehärtetem Fett hergestellt. Bestimmte Backwaren, wie zum Beispiel Blätterteigprodukte, wie Croissants oder so, die können doch etwas Transfettsäuren enthalten, weil da eben das spezielle Fett, was man herstellt oder was man nimmt für die Herstellung, eben unter Umständen auch gehärtet ist. Aber wie gesagt, insgesamt ist in Deutschland das Thema Transfettsäuren aus gesundheitlicher Sicht eigentlich relativ unproblematisch. Und insofern erübrigt sich eben auch die Kennzeichnung oder das Kenntlichmachen des Gehaltes an Transfettsäuren auf Lebensmitteln.
Ja, mit der Diskussion um Grenzwerte sind wir ja bei einem meiner Lieblingsthemen angelangt, nämlich dem Lebensmittelrecht. Ja, wie sind denn die verschiedenen Labels zu Fett geregelt? Also auf manchen Lebensmitteln steht ja fettarm drauf und dann gibt es noch die Leitprodukte, die besonders wenig Fett enthalten sollen. Welche Mengen stecken denn da dahinter?
Also diese Begriffe wie zum Beispiel fettarm oder so, das sind in der Verordnung 1924 von 2006 geregelt. Das ist die Verordnung über Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben, die wir hier ja schon 2-3 Mal diskutiert haben, umgangssprachlich oft als Health Claims Verordnung bezeichnet. Und da steht jetzt genau drin, welche maximalen Mengen an Fett enthalten sein dürfen, wenn man bestimmte Begriffe verwendet. Fettarm bedeutet jetzt maximal 3 Gramm Fett pro 100 Gramm eines festen Lebensmittels. oder 1,5 Gramm Fett pro 100 Milliliter bei dem flüssigen Lebensmittel. Bei Milch hat man das wieder noch eine kleine Ausnahme gemacht. Bei Teilentrahmen der Milch, da sind es maximal 1,8 Gramm Fett pro 100 Milliliter. Wenn jetzt fettfrei draufsteht oder ohne Fett, das würde dann bedeuten, nicht mehr als 0,5 Gramm Fett pro 100 Gramm oder 100 Milliliter. Ja, und bei Fett reduziert, da muss der Fettgehalt mindestens 30% niedriger sein als bei dem entsprechenden Vergleichsprodukt. Das ist dann genau die gleiche Regelung wie bei dem Begriff Light. Wenn Light draufsteht, dann muss das betreffende Produkt mindestens 30% weniger Kalorien haben im Vergleich zum, in Anführungszeichen, normalen Lebensmittel, bei Chips oder so. Nur dass dann eben bei Light eben nicht nur das Fett gemeint ist, sondern da kann der Zuckergehalt oder der Fettgehalt oder beides verringert sein. Entscheidend ist halt einfach nur, dass es 30% weniger Kalorien sind.
Ja, wenn wir jetzt gerade schon von weniger Kalorien durch weniger Fett sprechen, was ist denn nun dran am Sprichwort Fett macht Fett?
Da ist überhaupt nichts dran, denn Fett macht nicht automatisch dick, genauso wenig wie Zucker nicht automatisch dick macht. Eine Gewichtszunahme hängt, auch wenn das jetzt eine nicht unbedingt spektakuläre Information ist, hängt immer von der Kalorienaufnahme ab. Entscheidend ist hier vielleicht im Zusammenhang mit Fett noch ein Parameter, die sogenannte Energiedichte. Die ist ganz interessant, denn das bezeichnet die Menge an Kalorien pro Gramm. Bei Fett ist die deutlich höher als beim Zucker. Fett hat 9 Kilokalorien pro Gramm, Zucker hat 4 Kilokalorien pro Gramm. Und Lebensmittel mit dem hohen Fettgehalt, wie zum Beispiel jetzt Wurstwaren oder auch vegane Fleischalternativen, die sind dann dadurch natürlich auch energiedichter. Man nimmt also damit 100 Gramm einer Bratwurst zum Beispiel mehr Kalorien auf als mit 100 Gramm eines mageren Steaks. Bei Lebensmitteln mit dem hohen Fettgehalt muss man also mengenmäßig weniger essen, um auf die gleiche Menge an Kalorien zu kommen. Und diese Energiedichte, die könnte man natürlich jetzt beachten, wenn man sich kalorienärmer ernähren möchte. Aber nochmal wichtig, wenn es jetzt um Gewichtszu- oder Abnahme geht, ist immer die Gesamtmenge an Kalorien.
Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, würde ich gerne noch eine Schnellfragerunde zum Thema Fette einbauen. Denn mich würde auch deinen persönlichen Gewohnheiten interessieren. Bist du bereit?
Ja.
Oliven- oder Sonnenblumenöl?
Wir nehmen eigentlich für alles Olivenöl.
Butter oder Margarine?
Also ehrlich gesagt, weder noch aufs Brötchen. Da liegt bei mir der Schinken oder der Käse direkt auf dem Brot, wenn ich ganz ehrlich bin. Zum Kochen, Backen oder Braten auf jeden Fall lieber Butter.
Zur nächsten kannst du dann wahrscheinlich auch ohne Butter, Nuss-Nougat-Aufstrich mit oder ohne Palmfett?
Also das Thema Palmfett ist sehr intensiv diskutiert, insbesondere die sehr häufig nicht nachhaltige Produktion von Palmfett. Insofern würde ich das schon auch etwas berücksichtigen, so gern ich Nuss-Nougat-Creme mag. Ich würde da schon gucken, ob das Palmfett dann aus nachhaltigem Anbau stammt.
Pommes aus der Fritteuse oder aus dem Airfryer?
Also jetzt muss ich mich mal outen. Wir haben keinen Airfryer und ich habe, glaube ich, auch noch nie bewusst was aus einem Airfryer gegessen. Ich behaupte aber jetzt mal, dass frittierte Pommes einfach besser schmecken.
Bacon oder Hähnchenbrustfilet?
Also Bacon sehr selten, wenn dann ab und zu mal auf einem Burger oder so. Hähnchen sehr gerne, wenn dann aus biologischer Haltung und dann in jeder Form.
Frischkäse light oder Doppelrahmstufe?
Doppelrahmstufe.
Schokolade oder Gummibärchen?
Ich probiere ja nun tatsächlich relativ wenig von beidem zu essen, weil ich halt doch versuche, nicht zu viele Kalorien aufzunehmen, wobei ich ja zugeben muss, dass ich Schokolade gar nicht so gern mag, aber ein Riesenfan von Gummibärchen und zwar in jeder erdenklichen Form bin. Und ich rede mir das dann manchmal mit der Energiedichte schön, die ist nämlich bei der Schokolade 500 bis 550 Kilokalorien pro 100 Gramm, bei Gummibärchen nur, aber wirklich in Anführungszeichen, 400 Kilokalorien pro 100 Gramm, aber das muss halt ab und zu sein.
Ja, das war doch mal spannend, wieder ein bisschen mehr Einblick in Thomas Hienle. Übrigens, an der Stelle vielleicht nochmal zu sagen, mein Lieblingsessen, der Harzer Käse, ja, fast kein Fett, aber trotzdem viel Geschmack.
Ja, aber der wird noch besser, wenn du den Öl einlegst und mit Gewürzen vermischt. Weil mit ein bisschen Fett wird der dann vielleicht sogar noch besser.
Ist gut, du hast recht. Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir haben erfahren, dass Fett nicht per se ungesund ist und nicht automatisch dick macht, dass tierische Fette nicht generell ungesünder sind als pflanzliche Fette und dass der Gehalt an Transfettsäuren in unserer Nahrung ebenfalls relativ unproblematisch ist, zumindest wenn man sich nicht einseitig ernährt, was ja aus vielen anderen Gründen wenig empfehlenswert ist. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen haben, dann hören Sie gerne unsere weiteren Folgen und abonnieren unseren Kanal. Food Facts gibt es immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.